habe ich bemerkt, wie sie Selbstgespräche führt und zu sich gesagt hat, so, jetzt bleib ruhig, das geht schon irgendwie, du findest eine Lösung. Und das fand ich bemerkenswert. Das fand ich wirklich bemerkenswert an der Stelle. Servus und herzlich willkommen im Poshcast. Es ist wieder einmal soweit. Wir beschäftigen uns erneut mit dem Thema Resilienz im Alltag, Resilienz im Business. Und dieses Mal habe ich euch eine Situation mitgebracht, die ich dieser Tage selbst live erlebt habe. Und über die werden wir uns heute unterhalten und wie Selbstgespräche dazu führen können, dass es uns besser geht. Ich will gerne zu Beginn immer dafür ein bisschen aufrufen, klarzustellen, was denn Resilienz eigentlich ist. Und die meisten verstehen unter Resilienz halt diese Widerstandsfähigkeit, diese Widerstandskraft, wenn denn irgendetwas Veränderliches ums Eck kommt, dass man da für sich Linie behält. Resilienz ist aber viel mehr. Resilienz ist nicht nur das Dagegenhalten, nein, Resilienz ist vor allem auch die Anpassungsfähigkeit gleichzeitig in Balance zu halten. Denn manchmal braucht es ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit und das andere Mal etwas mehr Anpassungsfähigkeit. Was aber wesentlich ist, ist, dass es einfach weniger Eskalation gibt in schwierigen Situationen. Das ist das Ziel, dass du mehr in der Handlungsfähigkeit bleibst und dich selber führen kannst. Denn das wiederum führt dann dazu, dass die Ziele, die wir so erreichen wollen, vor allem eben mit Focus Business hier im Podcast, dass die im Blick bleiben. Und da möchte ich euch gerne erzählen von meiner Situation, die ich am Montagmorgen erlebt habe. Es war zeitig in der Früh. Ich fahre gerne mit dem Zug, mit der Bahn in die Arbeit und bin am Bahnhof angekommen und habe festgestellt, dass ich meinen Zug gerade offensichtlich verpasst habe, was jetzt für mich nicht weiters wild war, weil ich hatte es nicht eilig, haben keine Termine gewartet, die hart auf Anschlag waren. Also habe ich mich dort in das Bahnhofscafé hineingesetzt, um mir einen Espresso zu holen. Espresso trinke ich wahnsinnig gerne. Ich mag irgendwie dieses Gefühl von Kaffee. Ich weiß nicht, ob du auch Kaffee trinkst. Ich finde, also ich bin sehr heikel, was den Geschmack von Kaffee angeht. Da bin ich sehr wählerisch, mag ich nicht so jeden. Also ich trinke eben Espresso, das heißt, da verfälscht keine Milch oder sonst irgendetwas, sondern das ist halt dieser Kaffee pur. Und ich mag sie gern in milden, süßlichen Aromen. Ja, du weißt ja, ich berichte ganz gerne, also ein bisschen immer mit Geschichte, ein bisschen Fakten. Ich mag Allgemeinwissen überhaupt sehr. Ja. Und lass mir einen kurzen Ausflug gönn mir bitte zum Thema Kaffee und Kaffeehaus in Wien. Das hat sich nämlich so zugetragen im Jahr 1683, also ist schon ziemlich lang her, da fand die zweite Türkenbelagerung Wiens statt. Der Graf Ernst Rüdiger von Starnberg war damals der Statthalter von Wien. Und dem ist das Entsatzheer von König Sobieski zu Hilfe geeilt. Die sind über den Wagram von der Westseite Wiens hereingestoßen, um Wien von den Türken zu befreien. Das ist dann auch gelungen. Diese Türkenbelagerung hat, glaube ich, 4 Monate gedauert. Und die Osmanen haben sich damals windeseilig vom Acker gemacht. Haben alles stehen und liegen gelassen und eben unter anderem haben die Wiener dann dort viel Kaffee gefunden. Denn die hatten Kaffeebohnen mit dabei. Und mit dieser Menge an Kaffee auf einmal hat sich in Wien so eine Art Zentrum des Kaffees gebildet. Und 2 Jahre später, also 1685, haben auch die ersten Kaffeehäuser aufgemacht. Das waren noch nicht viele. Man musste damals eben ansuchen, dass man mit diesem Kaffeegetränk handeln darf. Kaiser und Könige haben da ihre Zölle drauf gehabt. Kennen wir auch heute Tariffs, ja. Und die haben dann diese Genehmigung erteilt. Und so hat es begonnen, damals diese Kaffeehaus, dieses Kaffeehausklima sich in Wien zu verbreiten. Damals saßen da Künstler, Intellektuelle, Politiker, Menschen aus der Wirtschaft. Aber, und das ist wichtig, alles Männer. Erst im Jahr 1856, also fast 200 Jahre später, sind auch Frauen in den Cafés zugelassen worden. Und wenn man heute durch Wien durchgeht, natürlich haben sich viele dieser modernen Kaffeehausketten auch in Wien, ich meine immerhin ist eine Metropolstadt mit 2 Millionen Menschen angesiedelt, also weiß ich nicht, allen voran die Firma Starbucks. Ja. Wenn man aber so herumschaut, vor allem eben im ersten Bezirk, in der Innenstadt, dann findet man dort auch noch so klassische alte Cafés. Da gibt es welche, die sind wirklich noch gefühlt wie früher. Also da fällt mir ein, das Café Zentral. Das war eines der ersten Cafés in Wien. Das schaut heute noch so aus wie damals. Ja, da werden auch die neuen Tische so gestaltet wie die alten, die Sesseln genauso wie die alten. Das Café Tiglas fällt mir ein, Café Coop oder das Café Schwarzenberg am Schwarzenbergplatz. Auch das sieht aus wie damals. Ja, unglaublich interessant. Kleine Tischchen, runde Tischchen für unsere heutigen Portionen und Frühstücke eigentlich viel zu klein. Aber damals hat man eben da nicht viel gehabt. Man hat seinen Kaffee genossen, Gespräche geführt. Sicherlich eins der Vorzeigecafés Wiens mitten in der Stadt gegenüber dem Rathaus ist das Café Landmann. Auch Touristenschwerpunkt, also das darf man dort ein bisschen mit bedenken. Aber ein großartiges Café kann ich nur empfehlen, dort vorbeizuschauen. Aber vom Café wieder zurück zu meinem Montagmorgen. Also, nochmal kurze Wiederholung. Ich ging da in dieses Bahnhofscafé hinein und habe mir einen Espresso geholt. Weil es eben Frühstückzeit war und ich Zeit hatte, haben wir gedacht, na okay, gut, dann nehme ich mir auch noch gleich einen Zwetschgenkuchen. Weil ich so viele deutsche ZuhörerInnen habe und Kollegen, die in Deutschland arbeiten, Pflaumenkuchen. Ja, so. Also das ist Zwetschgenkuchen in Österreich. Und ich war da alleine in diesem Kaffeegeschäft und in dieser kleinen Bäckerei, so muss ich es richtigerweise sagen. Ist dann schon der zweite Kunde gekommen. Und die Mitarbeiterin hat eine Tasse unter die große Kaffeemaschine gestellt und dort drauf gedrückt. Dann läuft ja gleich der Espresso runter. Hat er aber nicht. Dann hat die nochmal drauf gedrückt auf die Taste. Wieder. Selbe Ergebnis. Kein Kaffee. Und dann hat man schon gemerkt, ist er sichtlich genervt davon, dass das nicht runterkommt. Inzwischen kommen immer mehr Kunden in das Geschäft hinein. Und sicherlich schon zu viert, fünf, vielleicht waren es auch 6 Personen, die da in der Schlange gewartet haben. Die Kaffeemaschine hat gestreikt. Die Mitarbeiterin hat dann mehrfach versucht, auch auf unterschiedliche Art und Weisen, die Kaffeemaschine wieder ins Laufen zu bekommen. Und währenddessen sich diese Möglichkeiten immer mehr zerlegt haben, habe ich gemerkt, wie ihr innerer Druck einfach steigt. Ich meine, wir können uns alle vorstellen, die Kaffeemaschine an einem Bahnhofscafé am Montagmorgen ist wohl das Herzzentrum schlechthin. Und wenn das nicht geht, dann ist der Herzschlag einfach ein Flatliner. Dann ist Panik. Ja? Und die versucht ja, diese Maschine wiederzubeleben. Und das gelingt ihr aber nicht. Und was ich beobachtet habe, ist, wie sie immer mehr in Rage gekommen ist. Aber sehr, 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 sehr beherrscht, ja, in sich drinnen. Ja. Ich habe natürlich schon Sätze gehört wie, warum gehst du jetzt nicht? Das kann ich jetzt nicht brauchen. Ja. Und während sie da herumgedrückt hat und ich bemerkt habe eben, wie es ihr immer schwerer fällt, eine Lösung zu finden, habe ich gemerkt, dass sie sich da hin und her gedreht hat zwischen dem Bedienteil und der Kaffeemaschine, habe ich bemerkt, wie sie Selbstgespräche führt und zu sich gesagt hat, so, jetzt bleib ruhig, das geht schon irgendwie, du findest eine Lösung. Und das fand ich bemerkenswert. Das fand ich wirklich bemerkenswert an der Stelle. Ich habe dann angeboten, damit es leichter ist, weil ich das eben beobachtet habe, ich gesagt, komm, lass es mal mit dem Kaffee, ich zahle den zwar mit, ich mache das alles, aber rechne mal ab und das mit dem Kaffee kümmern wir uns später, mein Zug fährt erst in einigen Minuten. Sie hat dann die anderen Kundinnen bedient. Die haben natürlich gesehen, dass mein Kaffee heute nichts ist und haben das Geschäft verlassen. Ich war dann mit ihr wieder allein und dann habe ich gedacht, jetzt suche ich das Gespräch. Habe sie dann angesprochen und ihr mein Lob ausgesprochen auch, weil ich eben festgestellt habe, wie gut sie das gemacht hat eigentlich, sich da in Beherrschung zu halten. Und habe ich das Lob ausgesprochen und sie dann eben gefragt, wie ihr das gelungen ist. Und sie hat dann eben erzählt, ja, sie wäre früher völlig aus dem Häuschen gefahren und hätte dann lauthals das zum Ausdruck gebracht. Aber inzwischen hat sie sich da sehr gut im Griff und das gelingt, also wir können uns das vorstellen, ja, wenn da 6, 7 Leute anstehen in der Früh, ihren Kaffee haben wollen und da denkt ja keiner an die Gegenüberseite, sondern die wollen alle ihr Bedürfnis befriedigt haben. Und da habe ich dann mit ihr eben das Gespräch gesucht, eine sehr interessante Persönlichkeit, diese Mitarbeiterin, die einfach für sich gelernt hat, dass Selbstgespräche ihr helfen, in diesen Situationen ruhig zu bleiben. Und was können so Selbstgespräche? Ich habe mir dann noch so Gedanken gemacht. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Mittel, um sich resilient zu halten. Also handlungsfähig zu halten. Ja, weil in so Krisensituationen beginnt sich natürlich unser Blick einzuengen und dann diese Gedankenkarusselle fangen an, sich im Kopf immer stärker und schneller zu drehen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil das hält uns ab davon, handlungsfähig zu bleiben. Aber genau das wollen wir. Wir wollen in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Ja? Manchmal muss man Widerstand leisten gegen Umstände und manchmal muss man sie anpassen. Und wo helfen jetzt Selbstgespräche? Selbstgespräche helfen dabei, dass dieses Kopfkino durchbrochen wird. Denn, also ich weiß nicht, wie gut ihr das kennt, ich von mir kenne das sehr gut. Ich zerdenke manchmal gerne Dinge und dann drehen sich diese Gedanken schneller und schneller und schneller und immer schneller. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, das ist alles echt, ist es aber nicht. Es ist halt nur Kopfkino. Es sind halt nur Gedanken. Und das, was Selbstgespräche können, ist, wenn man eben etwas laut ausspricht. Und das ist das Wesentliche. Es muss laut sein. Also laut jetzt nicht im Sinne von schreien, sondern im Sinne von es tatsächlich als ein in Gesprächslautstärke aussprechen. Also auch flüstern ist möglich. Besser ist aber das tatsächlich das laut für sich aussprechen. Müssen nicht alle anderen hören, aber man selbst eben. Das, was es nämlich da macht, ist, durch das Ausgesprochene wird dieser Kreislauf im Kopf durchbrochen. Denn es ist dann echt. Der Gedanke ist dann echt. Er hat nämlich so eine Realität erlangt. Und dabei können Selbstgespräche helfen, dass man selber in schwierigen Situationen rauskommt aus diesem Muster. Ich beobachte das sehr oft im Sport, Auch an mir, wenn ich jetzt so eine Mitteldistanz im Triathlon mache, also so ein halber Ironman, für jene, die es nicht wissen, da schwimmt man 1,9 Kilometer, dann fährt man 90 Kilometer mit dem Fahrrad und dann läuft man noch einen Halbmarathon. Und für mich sind Selbstgespräche eines der wesentlichsten Mittel, um im Fokus zu bleiben, um in der Sicherheit zu bleiben, in meiner Anstrengung zu bleiben, in der Zielerreichung zu bleiben. Das ist natürlich beim Laufen ein Stück weit schwieriger, wenn es einen Halbmarathon dann gerade in einem Wettkampftempo laufen magst, da laut zu sprechen. Am Fahrrad funktioniert das hervorragend, finde ich. Was ich allerdings beobachte, ist eben im Business findet das wenig Anwendung. Das ist interessant, weil gerade dort wären ausgesprochene Gedanken besonders hilfreich. Vor allem, also jetzt in Meetings ist es natürlich schwierig, wenn man da zu murmeln beginnt. Ganz klar, das ist einfach schwierig. Aber trotzdem steht ja dieser Gedanke an im Kopf und der gehört eigentlich raus. Es geht im Meeting natürlich auch, indem man sich's aufschreibt. Auch dadurch bricht man diesen Zyklus. Noch besser wäre aber auszusprechen, weil dann kann er ja besprochen werden mit den anderen, die in diesem Kreis drinnen sitzen, um Ideen zu finden, um Auswege zu finden, um Lösungen zu finden. Also da mein Tipp an der Stelle, fang an, Selbstgespräche zu führen. Wenn du das tust, was noch hilfreich ist dabei, ist, zu Beginn werden wir diesen Effekt einfach haben, aber ganz, ganz klar ist, nicht dieses schuldhafte Selbstgespräch führen, nicht das du bist schuld oder das da ist schuld, vielmehr den Ich-Bezug suchen, ich fühle mich jetzt gerade, mir geht's jetzt gerade, was macht das jetzt gerade mit mir? Aber eben das Selbstgespräch zu führen, das ist wirklich ein wertvoller Tipp gewesen, den ich mir am Montagmorgen wieder ansehen konnte in dieser Bäckerei, als die Kaffeemaschine nicht funktioniert hat und es eskaliert ist an der Maschine. An der Stelle mein Lob an die Bäckerei Felber. Die betreiben diese Bahnhofsbäckerei dort in Korneuburg. Solche MitarbeiterInnen, das wünschst du dir. Nicht nur in der Bäckerei, sondern eigentlich überall dort, wo Kundenkontakt besteht oder entsteht. Ich finde, dass Resilienz am Arbeitsplatz geschult gehört, um eben die Mitarbeiter in ihrer Ruhe zu halten, in ihrer Handlungsfähigkeit zu halten. Denn nichts ist schlimmer, als wenn unter Stress einfach die Ausweglosigkeit nur mehr zur Verfügung steht als Option. Das ist immer ein Trade-off, ein schlechtes Geschäft für beide Seiten. Und deshalb fördere ich das gerne, deshalb inspiriere ich Menschen dazu, in ihrem Job, in ihren Aufgaben, in ihren Rollen, vor allem eben Führungskräfte, UnternehmerInnen und Führungskräfte, die ja von Stress umgeben sind, dass die sich in resilienten Verhalten schulen. Und dann hilft es eben, ruhiger zu führen, klar an der Linie zu bleiben und die Ziele dann trotz der Unwegsamkeiten, die einfach entlang so einer Reise kommen, zu erreichen. Apropos erreichen, wir haben das Ende der heutigen Episode erreicht. Ich hoffe, da war was Wertvolles dabei für dich heute. Der eine oder andere Blickwinkel, der eine oder andere Tipp. Auf jeden Fall rufe ich dazu auf, probier das aus. Ja? Im Podcast geht es um Resilienz aus eigener Kraft. Also Mitteln, die du selbst anwenden kannst, damit du auch in schwierigen Situationen einfach die Handlungsfähigkeit erhältst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Folge, gerne Feedback an mich, Ideen, Kritik, wenn er dir nicht gefallen hat. Ich freue mich darüber. Einfach eine E-Mail senden an poschcast@wolfgang-posch.com. Abonnier gerne den Podcast, bewerte ihn gerne auf den Plattformen oder auf Spotify kannst du auch einen Kommentar da lassen, eine Frage stellen. Ich suche gerne das Gespräch mit dir. Lass uns in den Austausch gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag, ein gutes, resilientes Verhalten und es geht bis zur nächsten Podcast-Folge. Da freue ich mich schon, wenn wir uns wiederhören. Also dann, Servus, pfiat die.